Irgendwo in einer Großstadt, in einer deutschen Großstadt, ein Ehepaar ist unterwegs, die Frau führt ihren Mann an der Hand, was ja nicht so ganz üblich ist, und sie sagt: Warte mal hier, ich komme gleich zurück. Nun, ihr Mann ist ein blinder Mann. Sie wollte ihm den Stress an dem Fahrkartenschalter, an der Auskunft ersparen, und sie wollte auch noch auf der Fahrplantafel nachschauen, wann der nächste Zug geht. Und sie sagt: Warte nun mal hier, ich bin gleich wieder zurück. Und da steht er nun, verloren unter Tausenden von Menschen. Alles rennt, alles ruft, es läuft an ihm alles vorbei. Ein Zeitungsverkäufer versucht, ihm eine Zeitung anzudrehen, bis er merkt, oh, der Mann kann gar nicht sehen. Was soll er mit einer Zeitung? Ein Kind starrt ihn an, weil es einen Blinden noch nicht gesehen hat. Ein Gepäckkarren kurvt um ihn herum, weil er dasteht, mitten unter Tausenden von Menschen, wie bestellt und nicht abgeholt. Er war aber nicht verloren. Als seine Frau zurückkommt, trotz aller Hektik um ihn herum, trotz aller Schritte, die er hört, trotz des Angerempeltwerdens, als seine Frau zurückkommt, sieht sie ihren Mann stehen und er hat ein ganz seltsames Gesicht. Er ist so ruhig wie ein kleines Kind in den Armen der Mutter. Nun, was ist das Geheimnis? Er kennt seine Frau, er kennt das Versprechen, er weiß, sie kommt wieder. Und deshalb ist in seinem Gesicht absolute Ruhe und Erwartung zu spüren. Denn er kannte seine Frau. Nun, die Weihnachtsgeschichte kennen wir ja alle. Zumindest die Weihnachtsgeschichte aus Lukas Kapitel 2. Die haben wir schon x-mal gehört. Gestern Abend haben wir ja gehört, es ist ja immer die gleiche Geschichte. Es ist tatsächlich immer die gleiche Geschichte und die Geschichte ist klar. Doch wofür brauchen wir eigentlich diesen Heiland, von dem wir gelesen haben oder von dem wir gehört haben, gestern Abend auch? Wofür brauchen wir diesen Heiland? Und wenn ich schon einen brauche, wie finde ich denn? Und diese Frage ist und war niemals offensichtlich. Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach. Denn diese Frage hat persönlich etwas mit mir zu tun. Und deshalb das Thema heute Morgen: den Heiland erkennen. Den Heiland erkennen. Wie erkenne ich denn das Kind in der Krippe? Es gab ja Tausende. Wie erkenne ich den Heiland der Welt? Mein Lehrer, als ich früher mal an der Tafel stand, da sagte er zu mir, ich habe einen Fehler gesucht, ich glaube, es war eine Matheaufgabe, die ich da rechnen sollte, und dann sagte er: Du, mach mal einen Schritt zurück, dann siehst du den Fehler. Heute würde man sagen, nicht mach einen Schritt zurück von der Tafel, sondern vom Smartboard, aber geh mal ein bisschen auf Distanz, dann erkennst du Dinge viel besser. Manchmal haben wir nämlich das Problem, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Man steht davor, man hat vielleicht die Brille auf der Nase und man weiß nicht, wo sie ist. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schaut mal, es gab so viele Hirten in und um Bethlehem. Und wer kam zur Krippe? Es waren nur einige wenige. Es waren so viele Gelehrte, Gebildete und Eingebildete. Übrigens, Juden sind alle sehr, sehr von sich eingenommen und ich will nicht sagen eingebildet, aber sie wissen ganz genau, was sie wollen. Hast du 10 Juden und stellst ihnen eine Frage, kriegst du mindestens 12 oder 13 Antworten, weil jeder gleich mehrere Ideen und Antworten hat. Es gab so viele Gelehrte und wer kam zum Kind? Nur die drei Weisen aus dem fernen Morgenland, dazu noch aus dem Feindesland, um den zukünftigen König zu besuchen, um ihm Geschenke zu bringen. Es gab zu Jesu Zeit eine riesige Sehnsucht nach dem Messias. Das kann man überall nachlesen, denn die Überlieferungen sagten, dass in einer sehr, sehr großen Drangsal- oder Trübsalszeit der Messias kommen würde. Und nun waren die Römer im Land und nun hatten die Juden wirklich nichts zu lachen. Und in dieser Situation war die Sehnsucht nach dem Messias riesengroß. Und wer fand den Messias? Wer hat ihn erkannt, den Messias? Nun lesen wir einmal Lukas 2, Abvers 25 bis 32. Da heißt es: Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Er hatte ihn erkannt. Er hatte ihn erlebt und erfahren. Nun, Simeon war wohl schon recht alt. Man kann es zumindest daraus schließen, wenn der Heilige Geist ihm sagt, er wird den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Messias des Höchsten gesehen. Man kann daraus schließen, es muss nicht so sein, aber man kann daraus schließen, dass er schon recht betagt war und deshalb diese Zusage ihm Hoffnung gab, den Tod nicht zu sehen, bis der Messias kam. Und er hatte eine große Erwartung, er hatte eine große, gewaltige Hoffnung. Das war seine Lebenskraft, das war sein Lebensinhalt, der Messias, auf den wartete er. Und er lebte in einem ständigen Advent. Er hatte die Schriften studiert. Er hatte immer wieder Gott angefleht, in Erwartung seinen Sohn oder den Messias zu senden. Und eines Tages war es dann soweit. Tatsächlich, er bekam eine konkrete Antwort. Vers 26, da heißt es ja: Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus Gottes gesehen. Und die Spannung wuchs nach dieser Zusage ins Unermessliche. Wann würde er kommen? Wann würde er den Messias sehen dürfen? Und eines Morgens, ich weiß nicht, war es morgens oder war es mittags, ist auch völlig egal. Eines Tages war es dann so weit, dass der Heilige Geist, so heißt es hier, er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Das heißt, der Heilige Geist sprach zu ihm: Heute hast du die letzte Etappe deines Lebens. Du hast es geschafft. Du wirst ihn heute sehen, den Messias. Und ich stelle mir das so vor, dass seine alten Füße ihn so schnell wie möglich nach oben trugen. Ich schätze mal, dass er in der Davidstadt gelebt hat, also in der Unterstadt, und dass er hin über die Huldertreppen hochgeflogen ist in den Tempel, um den Messias zu sehen. Und dann, es waren ja Tausende von Menschen dort, und dann auf einmal erblickte er ihn. Die Frage ist nur, wie konnte er das? Woher wusste er das? Welches Kind denn nun gerade der Messias sein würde? Nun, da geht es eben gerade darum, wie er seinen Gott kannte. Ich denke nicht, dass da eine LED aufgeleuchtet ist über dem Messias. Ich denke auch nicht, dass da irgendwie ein Zeiger Gottes über ihm stand, sondern er war ein ganz normales Kind, wie jedes andere. Und trotzdem erkannte Simeon ihn. Die Frage ist nur, wie konnte er das? Er war nun am Ende seiner Reise, er hatte ihn gefunden, er nimmt den versprochenen Messias in die Arme, er gibt noch ein paar prophetische Worte an seine Eltern und er, ja, kann man sagen, er verabschiedet sich aus seinem Leben. Das Ende seiner Reise war erreicht. Er hatte ihn gefunden, den Messias der Welt. Was können wir nun von Simeon lernen? Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe öfter beim Vorlesen, gerade wenn das Wort und kam, so ein bisschen gestockt. Das habe ich ganz bewusst getan, weil dort ist immer wieder ein neuer Punkt gewesen, den man herausnehmen muss, den man einfach sehen muss und erkennen muss. Das Thema heute Morgen, den Heiland erkennen. Das Kind in der Krippe oder den Mann auf Golgatha, den Heiland erkennen. Der erste Punkt, den wir lernen können von Simeon ist, er stand in einer Beziehung, in Beziehung stehen. Der zweite Punkt, in Erwartung stehen. Er erwartete den Messias der Welt. Der dritte Punkt, in Verbindung bleiben. Und der vierte Punkt, im Frieden gehen. In Beziehung stehen. Hier heißt es, lesen wir, Simeon war fromm und gottesfürchtig. Simeon, fromm bedeutet, er lebte in einer persönlichen Beziehung. Er war geschaffen, das kommt aus dem altdeutschen Wort fromm oder fromm, und dieses Wort fromm, und es bedeutet so viel wie zugehörig, wie hingehörig. Er wurde geschaffen oder er lebte nur für das eine Ziel, für die Beziehung mit Gott. Und in dieser Beziehung stand er. Hier heißt es, er war gottesfürchtig. Er hatte eine Ehrfurcht vor Gott. Weil er ihn kannte, deshalb hatte er Ehrfurcht vor Gott. Das zeugt davon, welche eine enge Beziehung er zu seinem Herrn hatte, zu Gott, dem Schöpfer. Und das ist existenziell wichtig. Worauf es ankommt in unserem Leben, ist, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und die hatte er. Und deshalb der erste Punkt, in Beziehung kommen. Er war in Beziehung zu Gott. Aber wir müssen dahin finden, in Beziehung zu Gott kommen. Das ist existenziell wichtig. Hiob in Hiob 42, Vers 5, er sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Zuerst einmal nur gehört. Und dann hat er ihn persönlich erfahren und gesehen. Genau das könnte man von Simeon sagen. Können wir das auch von uns sagen? Haben wir ihn erfahren? Haben wir ihn erlebt? Sind wir in eine Beziehung zu Gott gekommen? Nun, Weihnachten im Sinne von I'm dreaming of a white Christmas oder alle Jahre wieder. Diese Weihnachten, da können wir uns gar nicht entziehen. Die erlebt jeder. Das geht gar nicht anders. Geh in ein Geschäft, dann wirst du vollgeduddelt. Das hält man fast gar nicht mehr aus. Aber Weihnachten ist doch viel mehr als das, oder? Das persönliche Weihnachten funktioniert nur dann, wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Wenn du in eine Beziehung zu Gott kommst, dann, und das ist die erste Voraussetzung, dann erkennt hier Simeon oder dann können wir Gott erkennen und den Messias erkennen. Ein Paar wollte heiraten. Der junge Mann musste also um die Hand der Tochter anhalten bei den Schwiegereltern. Er hatte sich einen Blumenstrauß besorgt und er hatte sich viele gute Sätze im Kopf zurechtgelegt, was er dann sagen wollte, wenn er dann vor ihnen stände. Also er kam dann hin und er gab den Blumenstrauß der Mutter und dann waren die Sätze auf einmal weg. Alle wohlüberlegten Sätze waren auf einmal verschwunden. Kann schon mal passieren bei so einer wichtigen Angelegenheit. Und dann fing er an zu stammeln und sagte, er sprach auf einmal von einem ungeheuren Zug, der ihn zur Tochter zieht. Und dieser Zug wird so stark, der wird immer stärker, dass er sich so zu dem Mädchen, zu der Tochter des Hauses, hingezogen fühlt, dass er um ihre Hand anhalten möchte. Puh, er hat's geschafft. Gesagt und jetzt hat er es hinter sich gebracht. Daraufhin legt ihm der zukünftige Schwiegervater die Hand auf die Schulter und fragt, junger Mann, der Zug, von dem Sie da sprachen, ist das ein Güterzug oder ist das ein Personenzug? Verstehen wir, was er gemeint hat? Ich bin glücklich, dass mein Schwiegervater mir nicht diese Frage gestellt hat. Und ich denke auch bei jedem anderen, der jetzt kurz davor ist, das zu tun, der freut sich wahrscheinlich, dass er nicht so eine schwierige Frage kriegt. Aber verstehen wir, was er damit meinte? Dieser Zug, ist es nur eine Gütergemeinschaft? Ist es ein Güterzug? Oder ist es eine Herzensgemeinschaft, eine Beziehung zu dem Mädchen, zu der Frau? Das wollte der Vater des Mädchens wissen. Simeon lebte in einer Beziehung zu Gott. Und deshalb erkannte er den Messias. Der zweite Gedanke, er lebte in Erwartung. Der zweite Punkt heißt, in Erwartung stehen. Nun, sein Fokus war auf den Messias gerichtet. Dafür lebte er, das hatte ich eben schon gesagt. Und dann wartete er ganz ruhig und gelassen, wie der Blinde im Bahnhof, in den Hunderttausenden von Menschen. Er wartete ruhig und gelassen. Er wartete auf den Trost Israels, so heißt es hier. Warum den Trost Israels? Was hat das mit Trost Israels zu tun? Nun, der Messias, das hatte ich ja erwähnt, sollte in einer Zeit kommen, in der es sehr, sehr trübe aussehen würde, eine große Trübsal im Volke wäre. Und dann sollte der Messias der Trost werden, den sie dann brauchten. Messias, der Trost Israels. Und deshalb hatte Simeon ja auch keine Angst. Das Warten dieser Welt, worauf warten wir? Worauf wartet die Gesellschaft? Worauf wartet die Politik? Worauf wartest du in deinem Leben? Oft sind ja Bad News gleich Good News. Gute Nachrichten verkaufen sich nicht gut. Schlechte Nachrichten verkaufen sich viel besser. Und deshalb gibt es ja auch viele Propheten und Astrologen oder schlaue Männer, die etwas voraussagen. Da gab es früher in dem 16. Jahrhundert von 1503 bis 1566 lebte ein bekannter jüdischer Philosoph und Mystiker, der lebte aber, ich meine, in Holland, und er lebte und er gab viele Voraussagen, Nostradamus. Viele schon diesen Begriff gehört. Als ich neulich mal morgens aufstand, stand bei mir so ein Live-Ticker von Focus Online, 2019, dritter Weltkrieg. Na bitte. Nostradamus sagt das voraus, der dritte Weltkrieg. Keiner braucht jetzt Angst zu bekommen, viele Dinge sind nicht eingetreten. Und übrigens, das Schöne an Nostradamus ist, er formuliert alles so schwammig, dass man eigentlich alles draus machen kann, alles verstehen kann und nichts. Man kann alles daraus ziehen oder man kann es auch verwerfen. Es stimmt also immer und es stimmt also auch nie. Aber worauf warten wir? Die Bibel hat doch ganz konkrete Angaben für uns. Die Bibel wird immer sehr konkret. Zum Beispiel sagte die Bibel voraus, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll kommen, der mir in Israel Herr sei. Mit Ortangabe, ganz präzise. Und ich sag's euch, das ist geschehen. Bethlehem vor 2000 Jahren. Er kam genau an dieser Stelle. Dann hatte Gott einen Schlangentreter verheißen. Gleich am Anfang, nach dem Sündenfall. Und nach jüdischer Zeitrechnung, ich habe das mal zurückgerechnet, von dem heutigen Jahr 5778 nach Adam, nach Schöpfung des Menschen, zurückgerechnet, dann müsste das ungefähr 3767 Jahre her sein, dass dieser Schlangentreter dann gekommen ist durch den Messias, durch den Sohn Gottes. Und wir wissen auch, dass er wirklich diese Schlange zertreten hat. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es hier auch, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist er gekommen und das hat er getan. Hat nur ein bisschen gedauert, 3700 und noch was Jahre. Trotz Jahrtausenden des Wartens hatte Simeon dieser Prophetie geglaubt. Er hatte seinem Gott geglaubt, dass er kommen würde und er kam. Vertrauen wir, erwarten wir das genauso sicher, das Wiederkommen Jesu, wie es Simeon getan hat, damals nach 3767 Jahren? Ein anderes Beispiel, das die Erwartung nicht trügt, wenn die Bibel etwas sagt. Ein anderes Beispiel, die Heimkehr Israels. Von der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus bis zur Staatsgründung Israels waren das 1878 Jahren. Und es hatte sich buchstäblich erfüllt, wenn Gott sagt, ich will in Jesaja 43, Vers 6, wenn er sagt, ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück, bring meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Welt. Und genau das, was Gott gesagt hat, traf dann später ein. Die äthiopischen Juden wurden buchstäblich eingeflogen. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden Tausende von äthiopischen Juden zurückgebracht ins Heilige Land. Genau das, was die Bibel gesagt hat. Wir brauchen also keinen Nostradamus, sondern wir brauchen nur der Bibel zu glauben. Denken wir an die Staatsgründung Israels. Eigentlich konnte man diese Staatsgründung Israel im Jahre 48 eigentlich schon 2650 Jahre vorab in Jesaja 66, Vers 8 lesen, wo es heißt, wer hat solches schon gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem einzigen Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion ihre Kinder geboren. Haben wir das schon mal erlebt, dass ein Land einfach an einem einzigen Tag geboren ist? Das fragt damals der Prophet Jesaja. Und genauso trat es ein, 2650 Jahre später. Und die Prophetie, dass Jesus wiederkommt? Nun, 2000 Jahre warten wir fast darauf. Aber sollte sich das nicht auch so ereignen? In einem Sprichwort heißt es, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gründlich. Da ist Geduld gefragt, aber es lohnt sich zu warten. Das sehen wir ja an Simeon. Es ist keine Frage, ob, sondern es ist eine Frage, wann es eintreten wird. Und es ist eine Frage, ob wir dann in Erwartung stehen. Erwartest du den wiederkommenden Herrn, nicht das kleine Kind in der Krippe, erwartest du den wiederkommenden Herrn, dann hast du etwas mit Simeon gemeinsam. Der zweite Punkt, in Erwartung stehen. Der dritte Punkt, in Verbindung bleiben. Nun, was meine ich damit? Wir lesen hier in unserem Abschnitt, der Heilige Geist war mit ihm. Und dann lesen wir, ihm war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist. Und dann lesen wir weiter, er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Er war ständig mit Gott in Kontakt. Und deshalb konnte er diese persönliche Zusage von Gott, diese konkrete Anweisung ja auch erhalten. Heute ist der Tag. Heute gehe hin zum Tempel. Wir müssen hier einfach sehen, Simeon war damals schon vor tausenden von Jahren online. Boris Becker hat es viel später erst geschafft. Aber Simeon war damals schon online, weil er in direktem Kontakt zu Gott stand, durch den Heiligen Geist verbunden. Ich denke, und das ist auch das Geheimnis von Simeon, diese Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist. Ich denke, dass diese enge Beziehung, diese Verbindung, in der er gelebt hat, dass er immer online war für Gott und für den Empfang seines Wortes. Ich denke, das ist das Geheimnis, dass Simeon diese Erwartung in sich auch trug. Wie anders könnte unser Leben verlaufen, wenn wir so in Verbindung stehen würden? Wir hätten andere Prioritäten, wir hätten andere Ziele, andere Interessen, andere Erwartungen. Wir lebten vielleicht mehr vom Ziel her als von unserem Standpunkt heute in die Zukunft gerichtet. Wir lebten mehr vom Ziel her. Die Frage, die wir uns dann stellen müssten, ist ja, wofür lohnt es sich zu sterben? Denn wofür es sich nicht zu sterben lohnt, lohnt es sich auch nicht zu leben, ist doch klar. Wofür lohnt es sich denn zu leben und zu sterben? Simeon wusste das. Unser Leben wäre auch viel spannender, so wie bei Simeon, denn er wusste Dinge, die kein anderer wusste. Er hatte sozusagen Privataudienz bei Gott, dem Vater. Und was er sah in dem Kind, in Jesus, dem Messias der Welt, sah sonst keiner, außer der alten Frau, die auch im Tempel war, Hanna. Aber ansonsten liefen alle vorbei, wie an dem Blinden auf dem Bahnhof. Ansonsten liefen alle vorbei und schnallten das nicht, dass das der Messias ist, auf den sie seit tausenden von Jahren gewartet haben. Das muss man sich bildlicher vorstellen. Sie laufen einfach am Messias vorbei. Das tut aber Simeon nicht. Er erkannte ihn. Erkennst du den Messias, weil du in Verbindung mit Gott bleibst oder mit Gott stehst? Wer den Heiland finden möchte, muss in Verbindung mit Gott bleiben. Und der letzte Punkt, im Frieden gehen. Vers 29, da heißt es, Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden gehen, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Vers lese, dann strahlt er für mich so eine förmliche Ruhe und einen Frieden aus. Er hatte alles gesehen, er hatte alles erlebt. Und jetzt sagt er, jetzt ist die letzte Etappe erreicht. Jetzt kann ich gehen. keine Angst, keine Unruhe, keine Panik, die man hier aus diesem Vers herauslesen kann. Nein, es ist das Gegenteil, es ist Erfüllung seines Lebens. Es ist das Ende seines Wartens. Er kommt vom Glauben zum Schauen. Das, was wir ja auch vor uns haben. Simeon hat seinen Heiland gefunden und das genügt. Das genügt. Sonst hätte er ohne Hoffnung sterben müssen. Aber nun hatte er ihn in seiner Hand. Ein sehr bekannter Prediger, Rolf Schäffbruch, der hielt einmal eine Predigt. Ich habe nur die Überschrift gelesen und sie hat mich fasziniert. Gerade über dieses Thema. Ich habe die ganze Predigt nicht gehört, das werde ich noch tun. Aber diese Überschrift, die hat mich einfach fasziniert. Die Überschrift lautet, was schlimmer ist als alt werden. Was schlimmer ist als alt werden. Was schlimmer ist als alt werden? Den Messias nicht zu finden, an ihm vorbeizurennen. Das wusste Simeon und das tat er. Er hielt den Messias in der Hand. Simeon war alt, aber er hatte sein Ziel erreicht. Zwei junge Menschen verloben sich und eine wunderbare Zeit beginnt. Ja, sie lernen sich immer mehr lieben, das Vertrauen wächst, man reift und man wächst zusammen in der Verlobungszeit. Sie wissen aber schon zu diesem Zeitpunkt, dass diese Verlobungszeit ein Ende findet. Ganz klar, später werden sie heiraten. Sie wissen, bald ist diese schöne Zeit vorbei. Sind sie deshalb traurig? Nun, wie kommt man auf so eine Idee, so eine Frage zu stellen? Natürlich nicht, denn sie freuen sich auf die Hochzeit, auf die hohe Zeit des Lebens. Und genauso ist es bei uns. Die Lebenszeit, unsere Lebenszeit ist ja auch eine Verlobungszeit. Eine Verlobungszeit mit Gott, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Sollten wir deshalb traurig sein, wenn diese Lebenszeit zu Ende geht, dann kommt doch die Hochzeit des Lammes. Das Beste kommt ja noch. Unsere Lebenszeit ist Verlobungszeit. Die Frage ist, wie wir sie gestalten, ob wir in Erwartung stehen auf den Zukünftigen, der kommt und uns seine Braut abholen wird. Nach einer Lebenszeit mit Last und Lust, nach schönen und schweren Dingen, nach Erwartungen und Sehnsüchten, beginnt dann die Zeit der Vollendung. Und diesen Meilenstein hatte Simeon erreicht. Er war am Ende angekommen und er freut sich darauf, bald zu Hause zu sein. Ich fasse zusammen, den Heiland erkennen. Der erste Punkt, in Beziehung kommen. Der zweite Punkt, in Erwartung stehen. Der dritte, in Verbindung bleiben durch den Heiligen Geist. Und viertens, im Frieden nach Hause gehen. Ich wünsche uns eine gesegnete Weihnachtszeit. Amen.